SRF 2 Kultur.
Das Bekenntnis zu einem hochwertigen Musikunterricht an den Schweizer Schulen ist seit einem knappen halben Jahr in der Bundesverfassung verankert, respektive wäre da verankert. Schließlich hat das Stimmvolk dem Musikförderungsartikel im Herbst mit großem Mehr zugestimmt. Aber eben, das bedeutet keineswegs, dass für die musikalische Bildung dadurch automatisch alle Türen aufgehen würden. Das zeigt der Fall des Kantons Basel-Stadt, wie David Schwab berichtet.
82% ja. In keinem Kanton war die Zustimmung zum Musikförderungsartikel so groß wie in Basel-Stadt. Aber ausgerechnet in Basel ist das Schulfach Musik derzeit unter Druck. Ab der 8. Klasse wird die Musik bald kein Pflichtfach mehr sein und die Oberstufenklassen mit Musikschwerpunkt sollen verschwinden. Vielen, die sich für den Musikförderungsartikel stark gemacht haben, stößt das sauer auf, zum Beispiel FDP-Nationalrätin Christine Eggersegi.
Das ist für mich eine Missachtung des Volksentscheides. Die Wichtigkeit, die die Bevölkerung der musikalischen Bildung unserer Kinder und Jugendlichen beigemessen hat, die ist schon eindrücklich und das ist ernst zu nehmen.
Das werde in Basel auch ernst genommen, sagt Regina Kuratle vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Von einer Missachtung des Volkswillens könne keine Rede sein.
Das Problem ist, dass sehr viele Ansprüche an die Schule herangetragen werden. Und dass, wenn wir alle erfüllen müssten, dass die Schüler dann 50 Stunden in die Schule gehen müssten.
Und weil das nicht geht, müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Die Politik entscheidet, welche Fächer auf welcher Stufe zu Pflichtfächern werden und welche nicht. Und?
Aufgrund des politischen Willens haben wir einen Schwerpunkt zum Beispiel jetzt bei der Naturwissenschaftsförderung und Sprachförderung gesetzt.
Bei der Musik nicht. Auch nicht nach dem wuchtigen Basler Ja zur Musikförderung. Für Martin Metzger, der die Sache der Basler Musiklehrer vertritt, ist das ein Kniefall vor den Interessen der Wirtschaft und ein großer kulturpolitischer Rückschritt.
Wir finden, dass man eigentlich zu den Großvätern zurückgeht und dass man sagt, ja, rechnen und schreiben, das müssen unsere Kinder können, der Rest ist dann völlig egal.
Und für inakzeptabel hält Martin Metzger die Umlagerung, die mit dieser Schwerpunktsetzung verbunden ist.
Diese Stundentafel nimmt der Musik und dem bildnerisch Gestalten die Stunden weg und gibt das den Naturwissenschaften und den Sprachen.
Sparen auf dem Rücken der Musik? Nein, das tue Basel nicht, sagt Regina Kuratle vom Basler Erziehungsdepartement. Es gäbe zwar für einen Teil der Schüler künftig weniger Musikstunden, aber...
Insgesamt können wir nicht von einer Sparübung sprechen. Wir setzen genau gleich viel finanzielle Ressourcen ein, auch nach der Schulreform wie zuvor.
Dieses Geld soll künftig aber vermehrt in gemeinsame Musikprojekte von Schulen und Kulturinstitutionen fließen. Projekte, gegen die Martin Metzger an sich nichts einzuwenden hat.
Aber wo Musik natürlich stattfindet für die Kinder, das ist wöchentlich, wenn da geübt wird, wenn da gearbeitet wird.
Das Beispiel Basel macht deutlich, die Musikbildung gibt in den Kantonen zu reden, seit der Annahme des Musikförderungsartikels erst recht. Und bis die Musikförderung schweizweit auf Gesetzesebene ankommt, wird wohl noch ein Weilchen gestritten werden müssen.
In Genf ist der Sitz des UNO-Menschenrechtsrats. Zum 11. Mal findet in Genf auch das internationale Menschenrechtsfilmfestival statt. Vom 1. bis zum 10. März laufen dort über 40 Dokumentar- und Spielfilme zu Menschenrechtsthemen. Was ein solches Festival bewirken kann, fernab der Länder, in welchen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dieser Frage ist Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn nachgegangen.
Das FIFDH, das Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, ist nicht nur ein Filmfestival, es ist auch ein Forum für Diskussionen. Festivaldirektor Leon Kannemann erklärt, jeder Abend sei einem Thema, einem Film und einer Debatte gewidmet.
Alors donc on a un concept qui s'appelle un film, un sujet, un débat. Chaque soirée, chaque débat, chaque thématique commence par un film.
So sei jeder, der an der Debatte teilnehme, auf demselben Stand der Dinge. Der Film, mehr Mittel zum Zweck für die Diskussion. Eine Art interaktives Festival also, in dem der Besucher seine Rolle vom bloßen Betrachter in jene des Teilnehmers ändert. Die Frage sei, sagt Leo Kannemann, was können wir tun?
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à Genève? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on est à Genève, en Suisse, dans une ville confortable.
Wir leben in Genf, in einer komfortablen Stadt, sagt Kannemann. Wir haben die Aufgabe, uns für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Zumindest sei das der Wunsch des Festivals. Ein frommer Wunsch vielleicht, denn nur zu schnell scheinen die Themen des Festivals aus den Köpfen der Besucher verschwunden. Auch das ist das komfortable Genf. Jemand, der diese Themen nicht vergisst, ist Fatwa Suleiman. Die syrische Schauspielerin hat an vorderster Front in Aleppo und Homs gegen das Regime von Bashar al-Assad demonstriert, bis sie unter Lebensgefahr nach Frankreich flüchtete. In der schönen Schweiz Filme zu sehen über die Situation in Syrien, hilft das tatsächlich etwas?
J'ai réfléchi beaucoup sur ça. J'ai posé la même question à moi-même. Festival de films, comment aider les peuples syriens? Comment aider le problème syrien? Comment peut-être?
Die Frau, die sich lieber in ihrer Muttersprache als auf Französisch ausdrückt, hat sich dieselbe Frage gestellt, bevor sie nach Genf kam. Vielleicht ist ihre Antwort, dann wechselt sie auf Arabisch.
انه الناس قاعده مرتاحه وعم تشوف افلام والناس عم تتذبح هنيك وعم تتقتل انا معه 100% وانا هون مشان هاد مشان اقول هذا الحكي.
Ja, die Zuschauer sitzen im Kino in bequemen Sesseln, während sich die Menschen in Syrien täglich umbringen. Genau deswegen bin ich hier, sagt Fatwa Suleiman. Man merkt schnell, in der Brust dieser zierlich, beinahe zerbrechlich aussehenden Frau mit kurzgeschnittenem Haar schlägt das Herz einer Kämpferin. Sie will die Leute aufrütteln, sie informieren über das, was sie erlebt hat. Information ist schön und gut, doch ist man in der Schweiz ja nicht uninformiert. Syrien ist Thema auf allen Kanälen, in vielen Internetforen, dennoch geschieht wenig bis nichts.
Kemal Mark hat nur sort mit Internet Milliarden Milliarden Afflan. Hamit Mahrajan Genève. يمكن من شان هيك يمكن مشان نوصلهم هاي الفكرة إنه كيف ممكن نفيد يعني كيف ممكن نحن هذا المهرجان يكون فعال.
Sie haben recht, antwortet sie. Doch wenn ich als Person etwas bewirken kann, dann tue ich das auch. Ihr Blick verhärtet sich. Aus ihr spricht die Hoffnung, etwas bewegen zu können. Die Rolle der Zivilgesellschaft, jedes einzelnen Besuchers fordert sie heraus. Das ist vielleicht das Spezielle an diesem Festival. Dennoch, Illusionen macht sich Fatwa Suleiman keine. Die Frage, was das Festival in Genf für die Bevölkerung in Syrien unter dem Strich verändern wird, beantwortet sie mit einem Wort. Nichts. Auch das eine traurige Tatsache in einem Konflikt, der schier endlos scheint.
Fatwa Suleiman wird am 7. März zusammen mit Carla Del Ponte an einer Podiumsdiskussion zum Thema Syrien teilnehmen. Und eine Selektion des Festivals kommt auch in die Deutschschweiz in der zweiten Hälfte März nach Zürich und nach Basel. Der ranghöchste katholische Würdenträger in Großbritannien, Erzbischof Keith O'Brien, ist zurückgetreten. Das wurde am Montag bekannt. Er soll junge Priester belästigt haben. Das wird ihm vorgeworfen. Durch seinen Rücktritt als Erzbischof von Edinburgh und St. Andrews kann er nicht als Kardinal an der Wahl des neuen Papstes teilnehmen. Großbritannien hat damit keinen Geistlichen mehr, der am Konklave teilnimmt. Und damit ist auch die sowieso schon sehr unwahrscheinliche Möglichkeit eines englischen Papstes geschwunden. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot, gab es überhaupt schon mal einen englischen Papst?
Ja, ein einziges Mal. Nicholas Breakspeare war in den 1150er Jahren, also vor beinahe 1000 Jahren, kurz Papst. Er ist in Irland, genießt er einen besonders schlechten Ruf, weil er 1155 die Bulle Laudabiliter unterschrieb, die den Normannen die Invasion Irlands empfahl.
Keith O'Brien ist ein irischer Name, importiert Großbritannien bzw. Schottland seinen Nachschub an Geistlichen denn aus Irland?
Ja, weitgehend, weil die britischen Katholiken auch weitgehend Iren sind. Nehmen Sie den anderen Kardinal, Murphy O'Connor, den Kardinal von Westminster, der zu alt ist, um im Konklave abzustimmen, aber daran teilnehmen wird. Der heißt Murphy O'Connor. Das ist, wie wenn Sie in der Schweiz Müller-Meyer heißen. Alles, die meisten dieser hochrangigen Geistlichen sind Iren, weil seit dem 19. Jahrhundert sehr viele Iren nach Schottland und England eingewandert sind als Industriearbeiter, und diese Welle wurde dann noch beschleunigt nach der großen Hungersnot Mitte des Jahrhunderts. Und das ist eine sehr große Diaspora, die auf der anderen Insel lebt.
Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss der Katholiken im protestantischen bzw. anglikanischen Großbritannien?
Es ist eine sehr lange diskriminierte Kirche, die heute eine ganz normale Minderheit ist. Aber die Zahlen sind erstaunlich klein. In England grob 10%, in Wales etwa 5%. Am größten ist die katholische Minderheit in Schottland, eben wegen der verstärkten irischen Einwanderung, namentlich im Raum Glasgow. Insgesamt beträgt der Anteil etwa 15%. Aber im Westen Schottlands um Glasgow herum gibt es durchaus Bereiche, wo die Katholiken bis zu 40% der Bevölkerung ausmachen. Und das führt und hat geführt zu Spannungen. Schottland ist ein wenig ein Vulkan, ein schlummernder Vulkan, was die Beziehungen zwischen Katholiken und Protestanten betrifft, namentlich, wie gesagt, im Westen.
Und wie äußern sich diese Ressentiments?
Am sichtbarsten im Fußball. Ich nenne nur die beiden Mannschaften von Glasgow, Celtic und Rangers. Celtic die Vertreter der Katholiken, Rangers der Protestanten. Und wenn man da, was ich einmal gemacht habe, zuschaut, dann ist das also wirklich ein Hexenkessel, wo interessanterweise keine einzige schottische Fahne zu sehen ist, sondern der Union Jack, die britische Fahne, auf protestantischer Seite und die irische Trikolore auf katholischer Seite. Es ist also ein auf die nationale Ebene erhobene ein Konfessionskonflikt. Und das führt auch nicht selten zu Schlägereien und Schlimmerem. Der Trainer von Celtic hat vor etwa einem Jahr Gewehrpatronen in der Post gekriegt.
Gibt es da in Schottland auch eine öffentliche Debatte darüber?
Das gibt es, aber erst seit kurzem. Das Thema war noch bis vor 10 Jahren etwa tabu. Es wurde nicht im öffentlichen Diskurs erwähnt. Seit die Nationalistenpartei, die SNP, von Alex Salmond an der Macht ist, hat sich das geändert. Es gibt neue Gesetze, es gibt neue Kampagnen, namentlich um den konfessionellen Hass im Fußball abzubauen.
Das die Einschätzung unseres Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot. Dem Thema Landschaft in den verschiedensten Künsten widmet sich ab morgen die Stiftung Gartenbaubibliothek in Basel in einer Vortragsreihe. Landschaft in der Fotografie, Landschaft in der Klangkunst oder Landschaft im Film. Den Auftakt der Reihe macht das Thema Landschaft in der Literatur. Dafür hat die Stiftung Gartenbaubibliothek die Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti eingeladen. Sie ist daran, mit der ETH einen interaktiven literarischen Atlas Europas zu erstellen. Barbara Piatti ist jetzt bei mir im Studio. Barbara Piatti, Sie arbeiten als Literaturwissenschaftlerin zusammen mit dem ETH-Institut für Kartografie und Geoinformation. Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft kommen da zusammen. Worum geht es in der Literaturgeografie?
Es geht darum, dass wir Wechselwirkungen zwischen real existierenden Landschaften und Städten und Schauplätzen in der Fiktion sichtbar machen wollen. Also dass wir dieses Wechselspiel genauer erforschen. Und das können wir eben nicht im Alleingang, wir Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen, sondern dazu brauchen wir eben Experten aus der Kartografie, aus der Geoinformation. Und das ist ein Projekt, wo wir etwas tun, was wir eben nur gemeinsam erstellen können.
Jetzt arbeiten Sie gemeinsam, Sie haben es angesprochen, mit der ETH, einen literarischen Atlas Europas. Was kann man denn da genau entdecken?
Man kann die Geografie der Literatur entdecken. Die Geografie der Literatur funktioniert ein bisschen anders als herkömmliche Geografien, kann man sagen. Es gibt Romane oder Novellen, die beziehen sich ganz präzise auf Orte, die tatsächlich existieren. Es kann aber auch sein, dass Autoren beginnen, Landschaften zu verfremden oder dass sie existierende Landschaften als Ausgangspunkt nehmen und dann fiktive Elemente einsetzen. Vielleicht ein Beispiel am Vierwaldstättersee. Da gibt es einen Roman von Walter Scott, Anne of Geierstein. Walter Scott ist ja sonst eher für Schottland bekannt. Aber er nutzt den Vierwaldstättersee und setzt dort ein Gothic Castle ein, das so nicht existiert. Also man sieht dann auch, dass Autoren eben Elemente sich holen, woher sie die auch immer brauchen, und einsetzen in diese Landschaften. Was wir eigentlich machen oder was man sehen kann im literarischen Atlas sind die unsichtbaren Schichten dieser Geografie der Literatur. Also wenn Sie vor Ort sind in einer Stadt oder in einer Landschaft, müssen Sie ja Zusatzwissen haben, um eben sich orientieren zu können in dieser Geografie. Und wir beziehen uns da auch ein bisschen auf eine Kategorie der UNESCO, die ja die Weltkulturerbe-Kategorien hat, jetzt aber neuerdings eben auch eine sogenannte assoziative Landschaft eingeführt hat, wo es genau darum geht, dass unsichtbare Bezüge aus Film, aus Literatur, aus Musik eben sich auch abbilden lassen sollten. Und das versuchen wir vielleicht ganz konkret, was man sehen kann. Wir haben drei Modellregionen in dem Literaturatlas. Eine ist Vierwaldstättersee, eine ist Prag und eine Nordfriesland, also ganz unterschiedliche Regionen. Und man sieht dann beispielsweise, wenn man von einem Prager Roman spricht, wie Utz von Bruce Chatwin, dass dieser sogenannte Prager Roman eben doch auch eine europäische oder sogar eine globale Dimension hat. Also man sieht dann auf den Karten, dass das viel breitere oder viel größere Radien eigentlich sind. Oder wir arbeiten teilweise auch statistisch und man kann sich dann zum Beispiel angucken, dass besonders dominante Autoren oder sehr berühmte Autoren wie Theodor Storm in Nordfriesland, dass der auf eine Art und Weise Territorien auch besetzt, und man sieht dann auf diesen statistischen Karten, dass also Zeitgenossen von ihm oder spätere Autoren eine Art Umweg um diese Stormterritorien machen und sich quasi eigene Landschaften dann erschließen müssen.
Jetzt, das Thema geografischer Raum und Literatur ist sehr interessant für die Forschung. Sie schreiben nun aber gerade einen Wanderführer mit literarischen Wanderungen für den Laien sozusagen. Können Sie uns da eine Wanderung ans Herz legen besonders?
Da würde ich Ihnen auf jeden Fall die Pilatus-Wanderung empfehlen. Das ist eigentlich eine klassische Bergwanderung, die beginnt in Kriens, geht hoch zum Krienser Eck, Freckmünd-Eck und dann auf sehr federnden, schönen Waldpfaden ins Eigental runter. Sie können sogar abkürzen mit der Panoramagondel von Kriens bis Freckmünd-Eck. Und das Thema dieser Wanderung ist eigentlich der Pilatus als Ort, als Schauplatz von eher bedrohlichen Handlungen, von dramatischen Ereignissen. Ich habe da zwei Texte im Blick. Der eine ist von Heinrich Federer, Pilatus von 1911, der andere ebenfalls Pilatus betitelt, von 2003 von Christina Virag. Und ich habe die beiden Texte zusammengeführt, um zu zeigen, dass der Pilatus für die Figuren in diesen beiden Romanen eigentlich kein Entrinnen ermöglicht. Also der lange Schatten des Pilatus ist immer da. Der Pilatus wird eigentlich zu einem Art Akteur selber, der beginnt zu handeln. Im Falle von Federer ist es so, dass es zu Bergrutschen kommt und auch zu Fluten, also zu reißenden Bergbächen, die ganze Siedlungen wegspülen. Also da wird der Berg wirklich aktiv als Gegenspieler der Figuren. Bei Christina Virag ist es so, dass die Figuren seelisch, psychisch wie in einen Bann geraten des Pilatus und eigentlich eben da nicht wegkommen. Und ich versuche eben gar nicht unbedingt eine präzise Route anzugeben. Den Figuren kann man nicht im Sinne einer präzisen Route folgen, sondern ich mache einen Vorschlag, wie man möglichst optimal in diese Roman- und Erzählwelt eintaucht. Ich versuche also für jede Wanderung eine Art Schlüssel zu geben für diese Text-Landschaftskombination.
Das sagt Barbara Piatti. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Den Wanderführer, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der erscheint rechtzeitig für die Wandersaison im Mai. Er trägt den Titel »Es lächelt der See« und er wird im Rotpunkt Verlag erscheinen. Zu Unrecht vergessene Persönlichkeiten aus der Versenkung heraufholen und ihnen ein literarisches Denkmal setzen. In dieser Disziplin ist Evelyn Hasler eine Meisterin. Das weiß auch das Publikum und kauft ihre Bücher wie wild. Ihr neuer Roman heißt »Mit dem letzten Schiff – Der gefährliche Auftrag« von Varian Frey und hat die Bestsellerlisten bereits gestürmt.
Sommer 1940, Hitlers Truppen marschieren in Frankreich ein. Jetzt werden einflussreiche Amerikaner aktiv. Sie wollen verfolgte Künstler und Intellektuelle noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Mit dieser Mission betraut wird der Journalist Varian Frey. Man drückt ihm eine Liste in die Hand, auf der rund 200 Namen stehen, und schickt ihn über den Ozean. So beginnt für Varian Frey 1940 ein Abenteuer, das er völlig unterschätzt hat. In Marseille herrscht Ausnahmezustand. Hunderte von Verfolgten betteln um Hilfe, Geld und Lebensmittel sind knapp, es wimmelt von Spitzeln. Kommt hinzu, dass sich die Suche nach den Persönlichkeiten auf seiner Liste zum Teil als äußerst schwierig herausstellt. Evelyn Hassler schildert in ihrem Roman «Mit dem letzten Schiff» eindringlich, wie dieser wortkarge Mann über sich hinauswächst, mit Passfälschern und Fluchthelfern verhandelt und stets neue Strategien für seine Mission aushecken muss. Die meisten Verfolgten schmuggelt er unter dramatischen Umständen über die grüne Grenze nach Spanien oder bis auf Portugal, von wo sie dann mit dem Schiff in Sicherheit gelangen. Viele Prominente verdanken Varian Frey und seinem Team ihr Überleben. Unter anderem Heinrich Mann, Golo Mann, Franz Werfel, Alma Werfel-Mahler, Hannah Arendt, Marc Chagall und André Breton. Evelyn Hassler greift einzelne Persönlichkeiten heraus, schildert deren Situation, schlüpft regelrecht in ihre Köpfe und lässt damit ihr Publikum unmittelbar am Geschehen teilnehmen. Wir zittern beim Lesen mit, wenn der betagte Heinrich Mann die anstrengende Strecke über die Pyrenäen fast nicht schafft oder dem beleibten Franz Werfel auf diesem langen Fußmarsch schier die Luft ausgeht.
Für die ungeübten Wanderer war der steile Aufstieg eine Herausforderung. Eine wieglose Halde, glitschige Steinplatten. Dort Heinrich Mann mit seinem Hut. Die Füße des humpelnden alten Mannes suchten unsicher Halt. Werfel im weißen Hemd war seines sperrigen Formats wegen nicht zu übersehen. Oft blieb er, die Hand auf das Herz gepresst, keuchend stehen. In einer Passage mit spitzem Geröll stürzte er, ging weiter auf allen Vieren, sich am Ginster und anderem Gezweig festhaltend.
Im Roman »Mit dem letzten Schiff« beleuchtet Evelyn Hassler ein dunkles Kapitel der Weltgeschichte. Und doch ist die Geschichte geprägt von Hoffnung und Zuversicht. Immerhin konnten damals rund 2000 Menschen gerettet werden. Für Varian Frey selber geht die Geschichte allerdings traurig aus. Er wird kaum Dank und Respekt für sein Engagement ernten, gerät bald in Vergessenheit und stirbt 1967 überraschend im Alter von erst 59 Jahren. Man sagt, an gebrochenem Herzen.
Evelyn Hassler mit dem letzten Schiff. Dieser Roman ist erschienen im Verlag Nagel und Kimche.
Nach mehr als 100 Jahren verbannt die US-amerikanische Statistikbehörde das Wort Negro, also Neger, aus ihrem Sprachgebrauch. Anstelle des verpönten Begriffs sollen künftig modernere Ausdrücke wie Black, Schwarzer oder African American, Afroamerikaner verwendet werden. Weil viele den Begriff Negro als beleidigend empfanden, habe sich die Behörde entschieden, ihn in Zukunft nicht mehr zu verwenden, sagte ein Sprecher. Die Zürcher Studierendenzeitung ZS gewinnt den Po Campus Presse Award 2012. Die Zeitung hat sich gegen 30 Mitbewerber aus dem deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Die Jury nennt als Gründe für den Sieg vor allem die Textqualität und das gute Gespür für Themen. Die Zürcher Studierendenzeitung ZS ist unabhängig. Sie finanziert sich ausschließlich aus Inserateeinnahmen. Sie erscheint seit 1923 und berichtet über Kultur und Themen rund um die Universität. 50 unbekannte Gedichte vom Dschungelbuchautor Rudyard Kipling sind entdeckt worden. Sie tauchten unter anderem bei Arbeiten in einem Haus im New Yorker Stadtteil Manhattan auf. Bei den Gedichten handelt es sich um Gelegenheitsdichtung, Kommentare zum Ersten Weltkrieg oder Verse, die Kipling zur Unterhaltung von Reisegefährten schrieb. Auch eine gegen die Presse gerichtete Schmähschrift befindet sich darunter. Der Verlag der Universität von Cambridge will die Gedichte nun veröffentlichen. Rudyard Kiplings wichtigste Werke sind das Dschungelbuch und der Roman Kim.
Vor mir liegt das Feuilleton der FAZ und zeigt eine Dame, die geradewegs aus dieser Oper von Haydn entsprungen sein könnte. Sarah Herwig, was ist das für ein Bild?
Ja, da sitzt eine Dame auf einem Stuhl im Negligé, die rechte Hand auf dem Tisch aufgestützt, auf dem Schoß ein Blumensträußchen, die Brüste entblößt. Füllige Lippen hat sie und rote Bäckchen. Das weich gezeichnete Gemälde ist recht freizügig. Im Hintergrund sieht man noch die Andeutungen eines ungemachten Bettes. Das Bild stammt von ungefähr 1768 und das Bemerkenswerte daran, den Pinsel hat eine Frau geführt, die Berlinerin Anna Dorothea Teerbusch. Bemerkenswert deshalb, weil eine Kunstausbildung an einer Kunstakademie in dieser Zeit nur Männern vorbehalten war. Das erklärt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie schildert also die Hintergründe, vor denen das Werk entstanden ist. Anna Dorothea Teerbusch, die Malerin, hatte das Glück, die Kunst von ihrem Vater zu lernen und sie hatte den Mut, sich in einer männerdominierten Welt durchzusetzen. Auch im ehelichen Kontext gab sie das Malen nicht auf, malte nachts und vertiefte autodidaktisch ihre Fertigkeiten. Schließlich verließ sie dann doch ihren Mann und ging nach Paris, wo sie sogar Mitglied der Kunstakademie wurde, einem reinen Männerverein damals. Fortan malte sie in Paris, was auch die Männer malten, männliche Akte inbegriffen. Monika Grütters schreibt zum Schluss dieses eindrücklichen Porträts: Anna Dorothea Teerbusch hat sich hartnäckig, zäh, unkonventionell und mutig einen enormen Ruf erarbeitet, durch den sie sich ihren Platz in der Kunstgeschichte geschaffen hat. Manchmal reicht es für eine Frau nicht, nur so gut sein zu wollen wie ein Mann. Eine gehörige Portion zusätzlicher Ehrgeiz hat Anna Dorothea Teerbusch so weit gebracht, dass sie unvergesslich wurde.
Für Anna Dorothea Teerbusch galt es im 18. Jahrhundert also noch als sehr mutig, ihre Fesseln zu sprengen. In der heutigen Zeit ist das nicht mehr nötig, wie ein anderes Künstlerinnenporträt im Tagesanzeiger zeigt.
Dafür kann der Erwartungsdruck an eine junge, aufstrebende Musikerin ganz schön hoch sein. Das hat die ukrainische Pianistin Alena Czerny erlebt. Sie hat eine strenge musikalische Erziehung an einem Elite-Internat in Kiew hinter sich. Förderung hat also auch ihre Schattenseiten, denn mit 18 hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen aufgrund des ganzen Leistungsdrucks. Trotzdem ist die Musik das, was ihre große Liebe ist im Leben, das Klavier. Anna Czerny, sie lebt seit 17 Jahren in der Schweiz und ab März ist sie auch in einem Dokumentarfilm zu sehen. Appassionato heißt der Film. Im Porträt im Tagesanzeiger sagt sie, ich lebe allein mit drei Flügeln und später die Tochter, die Männer, die Freunde gehen, doch der Flügel bleibt immer. Musik ist die einzige Welt, in der ich selber sein kann. Wütend, traurig, lieb, nett, alles, was ich will. Mit den Worten kann man lügen, mit den Tönen nicht.
Vor 80 Jahren, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, brannte in Berlin der Reichstag. Er war angezündet worden. So viel steht zweifelsfrei fest. Aber ob der Kommunist, den man als Täter gefasst hat, den Brand tatsächlich gelegt hat, darüber wird bis heute gerätselt. Hans-Jörg Schulz erinnert in 100 Sekunden Wissen.
Als die gläserne Decke des Berliner Reichstags mit einem explosionsartigen Knall zerbarst, ging auch die junge Weimarer Demokratie in Flammen auf. Noch während der Löschversuche der Berliner Feuerwehr begann eine gigantische Verhaftungswelle, in deren Verlauf 5000 Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und linke Intellektuelle hinter Gitter kamen. Die deutschen Nationalsozialisten nutzten die Tat, um ihre Macht zu sichern. Ja, die politische Polizei und die SA waren so schnell zur Stelle, dass rasch vermutet wurde, dass sie nicht nur Nutznießer, sondern auch Verursacher des Reichstagsbrandes waren. Mit dem Tode, bestraft als mutmaßlicher Brandstifter, wurde der holländische Rätekommunist Marinus van der Lubbe. Er war sehbehindert und ortsunkundig, weshalb viele Historiker bezweifeln, dass van der Lubbe den Reichstag innerhalb kürzester Zeit an so vielen Stellen anzünden konnte. Aber er legte, unter welchen Umständen auch immer, ein Geständnis ab und sagte, er habe ein Fanal gegen das deutsche NS-Regime setzen wollen. Am Tag nach dem Reichstagsbrand erließ Adolf Hitler, der seit 4 Wochen deutscher Reichskanzler war, die Verordnung über einen Ausnahmezustand, der nie mehr aufgehoben werden sollte. Danach wurden zum Beispiel die Zeitungen der Sozialdemokraten verboten, etliche linke Politiker wurden in die ersten KZs verschleppt. Alle wesentlichen Grundrechte der Weimarer Verfassung waren außer Kraft gesetzt. Obwohl die dramatischen politischen Folgen des Brandes vor 80 Jahren zeigen, mit welch skrupellosen Methoden die Nazis ihre Diktatur errichteten, ist der Fall historisch-wissenschaftlich noch immer nicht richtig aufgearbeitet. War es ein kommunistischer Einzeltäter oder waren es die Nazis selber? Auch dieser Historikerstreit ist nun 80 Jahre alt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.